HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Heiko Schneider, hallo. Rund 900 Beamte von Polizei und Zoll durchsuchen 100 Wohnungen und Häuser in ganz Deutschland. Der Schwerpunkt der Razzia liegt aber im Rhein-Main-Gebiet. Und in Frankfurt nehmen die Ermittler dann auch ihren Hauptverdächtigen fest. Blaulicht, ein Großaufgebot von Polizei und Zoll stürmen Wohnungen und Häuser. Viele der Beamten sind schwer bewaffnet. Da war einiges los in den frühen Morgenstunden, unter anderem in Frankfurt. Hintergrund der Razzia: Schwarzgeld und Steuerhinterziehung im Sicherheitsgewerbe und das im großen Stil. Bei dieser Razzia dabei war für uns hr-Info-Reporter Volker Siefert.
Unangekündigter Besuch im Morgengrauen bei einem 32-jährigen Mann im Frankfurter Stadtteil Bornheim. Schwer bewaffnete Beamte der Polizei und des Zolls dringen in seine Wohnung ein. Er gilt als einer der Hauptverdächtigen der organisierten Schwarzgeldbande. Isabel Gillmann, Sprecherin des Hauptzollamts Frankfurt.
Es wird vermutet, dass der Bezüge hat zum Röckermilieu, insbesondere Hells Angel.
Die Beamten konnten ihn überwältigen und in Haft nehmen, genauso wie die übrigen Hauptverdächtigen im Rhein-Main-Gebiet.
Wir konnten 6 Hauptbeschuldigte auch festnehmen. Es handelte sich dabei um 6 Männer im Alter von 30 bis 48 Jahren. Und es wurde illegal durch Schwarzarbeit ein Umsatz erzielt von ungefähr 10 Millionen Euro. Und der Schaden, der dem Fiskus entstanden ist und den Sozialkassen, wird auf ca. 3,5 Millionen Euro beziffert.
Wie sind die Täter vorgegangen? Sie haben sich der seit Jahren sehr beliebten Masche des Kettenbetrugs bedient. Basis dafür sind Scheinfirmen, die Scheinrechnungen ausstellen. Tino Igelmann ist beim Zoll bundesweit für die Bekämpfung von Schwarzarbeit zuständig.
Konkret sieht es so aus, dass es eine Firma gibt, eine sogenannte Scheinfirma, die den Auftrag hat, Scheinrechnungen zu erstellen. Rechnungen, die Leistungen beinhalten, die aber tatsächlich nicht erbracht wurden. Der Rechnungskäufer kauft diese Rechnung von der Scheinfirma und kann diese dann in seiner Buchhaltung einbuchen. Danach bekommt er einen Großteil des gezahlten Geldes aufgrund dieser Rechnung vom Rechnungsaussteller zurück, abzüglich einer Provision. Er bekommt das Geld bar zurück und hat dadurch Bargeld, um beispielsweise Schwarzlohnzahlungen vornehmen zu können.
Die zerschlagene Bande war in der Sicherheitsbranche aktiv. Über 100 Firmen sollen bundesweit Scheinrechnungen bei ihr gekauft haben. Kettenbetrugsfälle sind vor allem im Bau- und Reinigungsgewerbe verbreitet, verstärkt nun auch bei Security-Firmen. Der Zoll kann allerdings seit vergangenem Jahr leichter dagegenhalten.
Konkret bei einer solchen Sache wie heute hilft, dass das Erstellen und in Verkehr bringen dieser Abdeckrechnungen nunmehr auch unter Strafe gestellt ist.
Kriminalität per Kettenbetrug, es scheint zunächst verlockend einfach. Der festgenommene Rocker aus Frankfurt soll für 30 Millionen Euro Scheinrechnungen geschrieben haben. Nun erwartet ihn Untersuchungshaft.
Bei einer Großrazzia haben Polizei und Zoll deutschlandweit, aber vor allem im Rhein-Main-Gebiet, Wohnungen und Häuser durchsucht. Es geht um Steuerhinterziehung und Schwarzgeld. Details waren das von Volker Siefert. Seit Anfang September ist klar, das Werk des Autoteilezulieferers Continental in Karben in der Wetterau steht vor dem Aus. Viele Menschen dort haben deshalb gespannt nach Hannover geschaut, denn da hat sich jetzt der Aufsichtsrat zusammengesetzt. hr-Info-Reporterin Anne-Kathrin Hochstrat hat diese Sitzung für uns beobachtet und mit ihr habe ich vor dieser Sendung gesprochen und sie gefragt, was der Aufsichtsrat denn beschlossen hat.
Der Aufsichtsrat hat eigentlich nur abgenickt, was die Geschäftsleitung vorher schon festgelegt hatte. Umbauplan nennen die Chefs von Continental das. Das heißt für die deutschen Werke aber leider, dass da ein paar geschlossen werden. Unter anderem eben das Automotive-Werk in Karben. Bis Ende 2023 sollen hier noch Elektronikbauteile wie Tachos oder Bordcomputer gebaut werden und dann soll Schluss sein.
Was bedeutet das denn jetzt für die rund 1100 Mitarbeiter in Karben? Dazu nochmal Anne-Kathrin Hochstrat.
Das ist noch nicht wirklich klar. Der Vorstandsvorsitzende von Continental hat heute in Hannover nochmal gesagt, dass das jetzt nicht heißen muss, dass jedem automatisch gekündigt wird. Die Gewerkschaften gehen aber schon davon aus, dass ein Großteil der Mitarbeiter ihre Jobs verlieren wird, weil sie davon ausgehen, dass die Produktion nach Osteuropa verlagert wird. Wer zuerst in Karben geht, wie und was hier in den nächsten Jahren noch produziert wird, das steht aber noch nicht fest. Am Dienstag gibt es jetzt erstmal eine Betriebsversammlung im Werk in Karben. Da wird dann auch Thema sein, was der Betriebsrat und IG Metall jetzt noch weiter planen.
Der Autoteilezulieferer Continental wird Werke in Deutschland schließen, unter anderem das in Karben in der Wetterau. Das hat der Aufsichtsrat beschlossen und die Informationen dazu hatte Anne-Kathrin Hochstrat. Frankfurt wird ja gerne mal mit New York verglichen und als Manhattan bezeichnet, also Manhattan am Main. Die schicke Skyline hier, die verändert sich immer wieder. Denn immer wieder werden neue Hochhäuser gebaut. Im sogenannten Millennium-Areal werden zwei neue entstehen. Eins davon soll das höchste Deutschlands werden. Die Pläne zum Millennium-Areal hat die Stadt jetzt vorgestellt und hr-Inforeporterin Hanna Immich war für uns dabei.
Gigantische 365 Meter hoch sollte der Millennium Tower ursprünglich einmal werden. Doch daraus wurde nichts, das Projekt lag lange brach. Jetzt gibt es neue Pläne für das Millennium-Areal am Rande des Bankenviertels zwischen Messe und Hauptbahnhof. Hier sollen nicht ein, sondern gleich zwei weitere Hochhäuser entstehen. 150 Meter und immerhin 260 Meter hoch. Ganz verzichtbar. Auf Superlative muss Frankfurt also nicht, sagt Planungsdezernent Mike Josef von der SPD.
Auch in der Diskussion gab es ja immer wieder natürlich die Rolle des Millennium Towers mit quasi die Spitze der Krone im Mittelpunkt mit 365 Meter. Das wird es nicht sein. Es wird aber trotzdem das höchste Gebäude deutschlandweit werden mit 260 Metern Höhe. Also wir haben nicht die 365 Meter, aber trotzdem das höchste Gebäude der Republik.
Und auch Matthias Schmidt, Projektentwickler und Geschäftsführer beim Immobilienunternehmen CA Immo Deutschland, kann sich der Faszination des Areals mitten im Herzen der Stadt nicht entziehen.
Natürlich Deutschlands höchstes Gebäude zu errichten, das ist die größte Herausforderung. Aber eben auch das Herzstück für das Europaviertel hier zu bauen, das ist schon toll.
Immerhin investiert sein Unternehmen nach eigenen Angaben einen hohen dreistelligen Millionenbetrag. Neben den beiden Hochhäusern wird es auch eine normalhohe Bebauung drumherum geben, eine sogenannte Blockrandbebauung, aufgelockert zum Beispiel durch öffentliche Plätze. Entstehen soll ein gemischtes Quartier. Neben Hotels und Büros wird es auch 500 Wohnungen geben und nicht nur im Luxussegment. Immerhin 200 geförderte, also bezahlbare Mietwohnungen sind angedacht. Außerdem eine Kita mit großem Außengelände und eine öffentliche Aussichtsplattform mit Gastronomie in dem höchsten Turm. Die untersten Etagen der Hochhäuser sollen für alle zugänglich und offen sein, Frankfurts Planungsdezernent Mike Josef.
Bei uns war eben auch wichtig, dass wir tatsächlich im Sockelbereich eben öffentliche zugängliche Nutzungen haben. Also wir wollen ja quasi auch durch Hochhausentwicklung Stadträume öffnen und nicht isolieren, wie man es teilweise vor 30 Jahren noch gemacht hat. Und von daher ist es schon wichtig, dass Kitas entstehen, dass öffentliche Nutzungen entstehen, wie Gastronomie, Einzelhandel, das letztendlich auch einen Mehrwert für die gesamte Umgebung bringt.
Der Architekturwettbewerb für das Millennium-Areal wurde jetzt gestartet. 8 Büros können bis Mitte Dezember ihre Entwürfe abgeben. Wer den Auftrag schließlich bekommt, wird Ende Januar entschieden. Doch bis die ersten Mieter einziehen können, werden sicher noch 9 bis 10 Jahre vergehen.
Die Skyline der Stadt Frankfurt wird sich verändern, denn im sogenannten Millennium-Areal werden zwei neue Hochhäuser gebaut. Die Pläne dazu hat die Stadt jetzt vorgestellt und darüber hat Hanna Immich berichtet. Von der größten Stadt Hessens in die Landeshauptstadt nach Wiesbaden. Der fehlt eine Straßenbahn. Das sagen jedenfalls viele Politiker. Für die ist das eine Herzensangelegenheit. Andere wollen sie auf keinen Fall. Die Citybahn, die ist ein Streitpunkt in Wiesbaden. Jetzt hat sich die Wirtschaft eingeschaltet. Wie? Das weiß hr-Inforeporterin Andrea Bonhagen.
Die Bahn fährt ein im französischen Bordeaux. Bordeaux, etwa so groß wie Wiesbaden, hat seit 2003 wieder eine Tram neben Bussen. Hier, so sagt eine Studie, hat die Straßenbahn die Arbeitslosigkeit um 3,3% reduziert. Logistikprofessorin Anna Quitt von der International School of Management in Frankfurt.
In Bordeaux war es so, dass die Beschäftigungsquote erhöht werden konnte. Und im Einzelhandel in Straßburg sehen wir, dass durch eine Stadtbahn die Innenstadt, der Autoverkehr um 17% reduziert werden konnte und gleichzeitig die Fußgängerfrequenz um 20% erhöht werden konnte.
Quitt arbeitet auch an einer Studie zu Wiesbaden. Sie hat, wie andere Experten, die Vertreter aus Handel und Industrie vor der Abstimmung ausführlich informiert. Ergebnis? Die Wirtschaft in Wiesbaden und im Rheingau-Taunus-Kreis ist zu 2/3 für die Citybahn. Geschäftsführer Jörg Möller von der Firma Erbslö in Geisenheim gehört zu den Befürwortern.
Den Leuten im Rheingau-Taunus-Kreis brennt es einfach unter den Fingern. Ich vertrete die Interessen der Industriebetriebe aus dem Rheingau-Taunus-Kreis. Und ich befürworte es sehr, dass es jetzt eine neue Verkehrsverbindung geben soll, die unabhängig von Pkw und Bus eine Alternative anbieten kann, die schnell und zuverlässig ist.
Christian Gastel, Präsident der Wiesbadener IHK, spricht von einer Lebensader für den Untertaunus. Unternehmen an der Straßenbahnlinie könnten attraktiver für Arbeitskräfte werden. Ein weiterer Pluspunkt?
Dass die Erreichbarkeit der Innenstadt verbessert wird, dass man dadurch hofft, auch einen gewissen Umschwung von den einzelnen Individualverkehren hin zum ÖPNV zu erreichen, ohne aber gleichzeitig auch die anderen Verkehrsträger jetzt komplett unter den Tisch fallen zu lassen.
Aber es gibt im Einzelhandel auch Gegner der Citybahn. Andreas Vogtländer führt das Hutgeschäft Mühlenbeck in der Innenstadt. Die Vorstellung, man könne mit der Citybahn direkt aus Mainz und aus Bad Schwalbach in die Wiesbadener Innenstadt kommen, lockt ihn nicht.
Ich gehe davon aus, dass zum einen die Kosten, die uns als Bürger und Gewerbetreibende erfassen werden, enorm hoch sind und unsere Kassen demnächst sehr stark belasten werden. Das ist das eine. Und zum anderen halte ich rein technisch die Citybahn nicht für die richtige Lösung der Zukunft, weil es meiner Meinung nach ein sehr starres und flexibles System ist. Das heißt also, wir schicken eine Bahn auf eine feste Trasse, die in jedem Krisenfall nicht abweichen kann, eine zusätzliche Spur nimmt und zusätzlich Stau für den restlichen Verkehr produzieren wird.
Die mehrheitliche Zustimmung der Wirtschaft ist eine wichtige Position vor dem 1. November. Dann entscheiden die Wiesbadenerinnen und Wiesbadener über die Straßenbahnlinie.
Wiesbaden und die geplante Citybahn. Soll sie gebaut werden oder nicht? Darüber gibt es Uneinigkeit. Jetzt hat sich die Wirtschaft eingeschaltet und sich für eine Citybahn stark gemacht. Und darüber hat Andrea Bonhagen berichtet. Und wir bleiben beim Thema Verkehr und schauen auf die A49 in Mittelhessen. Um deren Ausbau gibt es ja seit Jahren Ärger. Aktivisten wollen den Ausbau verhindern und haben den Wald im Dannenröder Forst seit Monaten besetzt. Jetzt, Anfang Oktober, soll der Ausbau schließlich beginnen. Und das bedeutet viel Arbeit für die Polizei, wie hr-Inforeporter Klaus Pradella weiß.
Die Polizei zieht für ihren Einsatz Kräfte aus ganz Hessen und dem Bundesgebiet zusammen. Von den Stützpunkten in der Hessen-Kaserne in Stadtallendorf und einem Dorfgemeinschaftshaus in Niederklein sollen sie jeweils ihre Einsatzstellen im und rund um den Dannenröder Forst erreichen. Was dann im Einzelnen geplant ist, konnte Polizeisprecher Jochen Wegmann noch nicht sagen.
Ab dem 1. Oktober beginnt die Feldperiode und die beteiligten Unternehmen, die dort arbeiten werden, haben vorgesehen, erste Maßnahmen zu treffen. Es sind alle rechtlichen Hürden momentan aus dem Weg geräumt. Von daher kann es sein, dass die ersten Bäume auch gefällt werden.
Doch dabei stellt sich die Polizei auf einen großen Widerstand von Aktivisten ein. Polizeisprecherin Silvia Frech rechnet jedenfalls mit einem sehr komplexen und schwierigen Einsatz.
Zum einen die Topografie des Waldes, die Witterungsbedingungen, aber auch das unübersichtliche Gebiet machen es uns sehr schwer als Polizei. Wir werden erhebliche Kräfte im Einsatz haben, sowohl aus Hessen als auch aus anderen Bundesländern. Erste Vergleiche lassen den Schluss zu, dass es einen Vergleich zum Hambacher Forst gibt. Wir sehen uns diverser Barrikaden gegenüber, die auf sämtlichen Zugangswegen errichtet wurden. Wir haben diverse Baumhäuser in den verschiedensten Waldbereichen, die uns den Einsatz sehr, sehr schwer machen. Deshalb rechnen wir auch mit großem Widerstand.
Von derzeit nach Polizeischätzungen rund 150 Aktivisten. Wie viele Autobahngegner zusätzlich in den nächsten Tagen und dann in den Herbstferien mobilisiert werden, sei aber vollkommen unklar. Polizeisprecher Jochen Wegmann geht jedenfalls von einem vermutlich wochenlangen Einsatz aus.
Die Polizei bereitet sich auf den Start des Ausbaus der A49 vor. Ärger wochenlang vorprogrammiert, wie Klaus Pradella berichtet hat. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Heiko Schneider. Diese Sendung, die finden Sie auch täglich als Podcast in der ARD Audiothek.